96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Zu Gast bei der 96. Minute. Ich sitze hier mit Fabian. Moin. Mein Name ist Henne. Und wir haben hier heute einen ganz besonderen Gast sitzen, den ich, bevor ich ihn begrüße, erstmal wieder wie immer mit fünf Fakten einführe. Und zwar sitzt hier heute vor uns ein gebürtiger Hannoveraner, der 87 Bundesliga und 65 Zweitligaspiele gepfiffen hat. Das Ganze macht er für den Verein SG Blaues Wunder aus Kleefeld. Von 2023 bis 2025 war er auf der Liste der deutschen FIFA-Schiedsrichter. Er hat 2022 den Supercup zwischen Bayern und Leipzig gepfiffen und hat tatsächlich Ende November 2025 das Athener Derby zwischen Panathinaikos und AEK Athen gepfiffen und zweimal gelb-rot gegeben in diesem Spiel. Wir begrüßen ganz herzlich Robert Schröder.
Danke.
Moin, moin. Zweimal gelb-rot in so einem Spiel ist doch eigentlich fast wenig, oder?
Es stimmt auch nicht ganz, sondern es gab vier rote Karten, zweimal gelb-rot auf dem Platz und noch zwei Platzverweise für die Bänke.
Ah, oh,
die sind so ein bisschen autark, also das war schon, aber für griechische Verhältnisse normal, würde ich sagen.
Oder?
Ja.
Auf jeden Fall schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie kommt das, dass du ein Athen-Derby pfeifst?
Es gibt immer wieder Anfragen aus dem Ausland, gerade aus Griechenland, wo zu den Topspielen der griechischen Liga internationale Schiedsrichter eingeladen werden. Und da sind wir Deutschen eigentlich ganz regelmäßig eingeladen und dürfen dann diese Spiele leiten.
Also das ist was Besonderes aus der griechischen Liga?
Genau. Okay. Also, die griechischen fragen dann, der griechische Verband fragt an beim DFB und dann werden die Spiele eben an international pfeifende Schiedsrichter verteilt und dann durfte ich das Spiel auch mal pfeifen. Durfte davor, zwei Jahre davor, mal in Paok gegen AEK auch ein Spiel pfeifen, wo es um die Meisterschaft geht. Sind immer sehr herausfordernde Spiele, muss man sagen. Geht's echt immer um alles. Aber sind tolle Erfahrungen.
Wie ist da der Unterschied zu deutschen Stadien, wenn man dann in Griechenland pfeift? Und du hast ja auch international schon viel gepfiffen. Also, wo ist es am schwierigsten?
Also erstmal sind in Griechenland keine Auswärtsfans zugelassen. Das ist immer noch so eine Regel, die dort gilt. Aber trotzdem ist halt die Stimmung extrem. Man merkt, dass die griechischen Fans unheimlich das Spiel zelebrieren, unheimlich emotional mitleben und auch die Spieler alles geben auf dem Platz. Das ist immer sehr schwer zu leiten. Also sehr herausfordernd, aber eben auch interessant.
Was war jetzt dein letztes Spiel, was du gepfiffen hast?
Es war gestern Magdeburg gegen Münster.
Und wie lief's?
In Münster. Lief gut. Waren auch erstmal ein faires Spiel, muss ich sagen. Kurz vor der Halbzeit gab es dann zwei interessante Szenen mit einer Abseitsgeschichte, die dann zu einem Tor führte, was wir dann wieder canceln mussten. Und kurz danach noch ein Strafstoß. Aber ich glaube, die Entscheidungen waren alle richtig.
Wo du das gerade sagst, ihr musstet das canceln. Gibt es eigentlich so Situationen, Szenen aus deiner Karriere, wo du sagst, da war ich stolz auf eine Schiedsrichterentscheidung oder auf meine Entscheidung?
Na klar, man freut sich, wenn man weiß, dass man eine richtige Entscheidung getroffen hat. Es gibt jetzt keine exemplarische, die da komplett heraussticht. Vielleicht mal eine, als ich Assistent war noch bei Gladbach gegen Darmstadt. Da gab es noch keinen Videoassistenten. Also musste man auch als Assistent alles mitmachen. Und da war es eine rote Karte gegen Granit Xhaka, der den Peter Niemeyer getreten hatte, abseits des Balles. Und ich bin auf der Szene draufgeblieben und konnte dann den Schiedsrichter das mitteilen, war in Gladbach das Spiel. Dementsprechend war auch die Stimmung heftig. Aber das war eine Entscheidung, die war sehr weitreichend und hatte sehr große Strahlkraft und die war komplett richtig. Und da war ich dann happy, dass das passte.
Krass, dass das so hängen bleibt, muss ich sagen. Das ist ja auch schon ein Tick her. Dann,
ja, ne? Schon bestimmt einige Jahre her. Mhm.
Ja, Robert, sag mal, wie ist das eigentlich jetzt gerade in dieser Zeit, Schiedsrichter zu sein?
Also, ich muss sagen, mir macht immer noch die Schiedsrichterei unheimlich Spaß. Es ist immer eine Herausforderung, Spiele vor 50.000, 60.000 Zuschauern zu leiten. Es ist in den letzten Jahren natürlich viel, viel entwickelt worden, viel dazugekommen für uns Schiedsrichter. Angefangen mit dem Freistoßspray, Funktechnik, dann natürlich der Videoassistent und. Also jetzt noch mit Announcement. Also es wird immer mehr in gefühlt kürzerer Zeit. Von daher wachsen auch die Herausforderungen, die Aufgaben, aber trotzdem ist es immer noch eine coole Aufgabe.
Wir würden hier ja heute nicht sitzen, wenn es nicht irgendwie doch ein Problem gäbe. Was glaubst du oder was ist deine Sicht? Ist die Wahrnehmung auf die Schiedsrichterei schlechter oder die Umsetzung aktuell der Regeln und des VAR und der Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtern?
Also es ist mit Sicherheit auch ein Mix aus vielen Komponenten, die da eine Rolle spielen. Also ich glaube einfach, dass Schiedsrichterentscheidungen mittlerweile unter einem medialen Brennglas stehen, was enorm zugenommen hat. Also wenn man sich das auch anschaut, allein wie viele Kameras pro Spiel mittlerweile dabei sind, es wird immer mehr. Es gibt Drohnen, es gibt Eckfahrenkameras, Super-Slow-Mo-Kameras. Das hat natürlich alles irgendwo in einen Fokus gerückt, in so einen digitalen Fokus. Dazu sind natürlich Medienlandschaften immer auch darauf aus, gerne Kontroversen oder polarisierende Schlagzeilen zu erzielen. Und was gibt's Polarisierenderes als Schiedsrichterentscheidung? Ja, da wird immer diskutiert und diese Diskussion will man auch. Also wer gehofft hat, dass mit der Einführung des Videoassistenten jegliche Diskussion um Schiedsrichterentscheidungen ausbleiben, das war leider ein Wunschgedanke, weil das ist eher noch ein forcierendes Instrument, um noch mehr Diskussion anzuregen.
Ja, wir sind ja ein Hannover 96 Podcast und trotzdem sitzt du jetzt heute hier, weil es für uns als 96 Fans ja doch einen Bezug zu dieser ganzen Thematik in dieser Saison schon gibt. Also ich muss sagen, wir haben jetzt in den letzten Wochen immer wieder auch in unseren Folgen nach den Spieltagen über Schiedsrichterentscheidungen länger gesprochen. Wir versuchen hier schon, das sehr konstruktiv zu tun und wir versuchen, den Schiedsrichter und seine Entscheidungen zu erklären, zu verstehen. Ganz oft fällt uns das sehr schwer. Deswegen bist du heute hier. Du hast jetzt den VAR schon angesprochen. Der VAR ist natürlich die große Veränderung jetzt in den letzten Jahren gewesen. Der VAR sollte, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mehr Fairness in das Spiel bringen, mehr richtige Entscheidungen. Und die Außenwahrnehmung ist ja aber doch, dass er es vielleicht fairer macht, aber das ganze Sporterlebnis verzögert, ja, also die Emotionen im Stadion nimmt, dass dieses Event kaputt macht und auch gefühlt nicht weniger Fehler dadurch entstehen oder entstanden sind. Gehen wir mal zurück zu dem Moment, wo der VAR eingeführt wurde. Wie fandest du das in dem Moment? Wie hast du darauf geblickt?
Also am Anfang war es natürlich eine große Unbekannte. Ich habe auch tatsächlich am Anfang geglaubt, na Mensch, da werden wir in Zukunft überhaupt gar nicht mehr Thema sein und jede Entscheidung wird dann einfach über Video überprüft und wir haben dann gar keine Schiedsrichterdiskussion mehr. Als es dann startete, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es dann doch nicht so ist. Und man hat schnell gemerkt, dass Schiedsrichterentscheidungen halt oft nicht schwarz-weiß sind, ja, sondern dass es viel Graubereich gibt, wo es dann immer Diskussionen gibt. Und eins muss man auch sagen, ich glaube, dass halt bei den Fans, bei den Vereinen natürlich oft das gesehen wird, was aus deren Sicht nicht optimal gelaufen ist oder falsch gelaufen ist. Mhm. Die Entscheidungen, die man für sich gekriegt hat, die verschwinden aus den Gedankengängen ganz oft. Ja. Und so ist es, glaube ich, auch wenn man jetzt rein fachlich auf die Statistik guckt, hat der VAR viele Entscheidungen korrigiert. Nicht alle, klar, und er hat auch teilweise vielleicht auch eine richtige Feldentscheidung manchmal zu einer falschen oder eher falschen Entscheidung gebracht, was natürlich dann ein Ärgernis ist. Aber in Summe glaube ich, dass einfach viele, viele Entscheidungen korrigiert werden, die sonst komplett falsch wären. Also ich erinnere mich immer an ein, zwei Situationen, wo es ein Handspiel gab, wo ein Handspiel gepfiffen wurde, wo der Ball aber gegen den Kopf ging, wo es aber für den Schiedsrichter so aussah. Wäre ein Riesenskandal gewesen ohne VAR. Mit VAR war das halt innerhalb von Sekunden geklärt. Und so ist es halt, dass es solche Szenen, da spricht man nicht lange drüber, aber sie wären ein Riesenskandal, wenn sie stehen bleiben würden, ja.
Du bist ja auch mit dem Schiedsrichterteam unterwegs. Das ist ja immer regelhaft die gleiche Truppe ziemlich.
Meistens,
ne?
Ja.
Wie ist der VAR denn da eingebunden? Ist der wie der fünfte Mann oder in eurem Team oder ist das eigentlich mehr so ein bisschen eine distanzierte Außenstelle, die man mal anruft, wenn es relevant wird, sage ich mal?
Also es ist natürlich so, dass der Videoassistent, dadurch, dass er nicht wirklich vor Ort ist, schon irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein remote arbeitende Position ist. Aber es ist schon natürlich ein voll integriertes Teammitglied. Ja. Und natürlich kann er nicht bei jeder Situation helfen und mitarbeiten, aber es ist ein, wie der Begriff halt schon sagt, Videoassistent, also schon Teil des Teams und ist eben dann gefordert in den Situationen, wo wir auf dem Platz entweder falsch entschieden haben oder auch vielleicht mal nicht die beste Wahrnehmung hatten. Also es ist für mich immer auch ein Backup. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche den Videoassistenten, um das Spiel irgendwie über die Bühne zu kriegen. Und so soll es natürlich auch nicht sein. Sondern der Videoassistent ist eben dafür da, eben bei den wesentlichen Entscheidungen die Sache zu korrigieren.
Und was passiert, wenn der VAR eingreift? Also du hast auch den Spielbewertungsbogen, glaube ich, mitgeschrieben für Schiedsrichter. Ist das ein Plus, ein Minus? Ist das was Negatives? Was passiert dann da auf diesem Bogen?
Also grundsätzlich, wenn wir unsere Beurteilung kriegen, ist es natürlich so, dass wenn wir den Videoassistenten benötigen, es normalerweise dann ja so ist, dass man auf dem Platz eine Fehlentscheidung getroffen hat. Mhm. Und das ist natürlich dann erstmal für die Schiedsrichterleistung suboptimal, weil natürlich das Nonplusultra wäre, dass wir auch alles auf dem Platz richtig machen. Ja. Es gibt natürlich Szenen, die sind offensichtlich schon im schnellen Ablauf falsch, wo man vielleicht irgendwie mal gepennt hat als Schiedsrichter oder halt eine schlechte Sicht hatte, schlechte Position. Das wird natürlich dann auch entsprechend bewertet, aber es gibt auch viele Situationen, wo man als Schiedsrichter das nicht sehen kann, ja, wo es so kleine Details sind oder eben auch minimale Abseitspositionen, solche Geschichten. Und da ist es halt so, dass dann das nicht immer auch sozusagen bewertet wird.
Und Entschuldigung, macht es die Slow-Mo am Ende wirklich fairer? Weil wenn ich mir die Dzeko-Aktion zum Beispiel gegen 96 anschaue, mit Fuß auf der Brust, in der Realgeschwindigkeit eine absolute rote Karte eigentlich, wenn ich mir das so anschaue im Spiel. Wenn ich es dann verlangsamt mir angucke und immer langsamer werde und immer langsamer werde, habe ich das Gefühl, ach, eigentlich wollte der Edin das doch gar nicht und dann ist es vielleicht doch nur eine dunkelgelbe und mit einer Ermahnung gemacht, ne? Dann kommt so eine Diskussion auf, aber in der Spielaktion sah das doch aus wie grobes Foul.
Also es ist ganz, ganz häufig so, dass Slow-Mos wirklich die Realität verzerren. Und ich sage mal so, die Einführung des Videoassistenten war auch so die Digitalisierung des Fußballs. Und da leben wir halt, und das ist halt ein Mediensport irgendwo in dieser medialen Welt, und es ist auch brutal schwer auf dem Platz Fußauftritte oder die Treffer so wahrzunehmen. Oder auch beim Thema Handspiel finde ich es ganz krass, dass Standbilder, super Slow-Mos, natürlich immer anders wirken als der Realablauf. Trotzdem, wir versuchen natürlich und wissen auch, dass es gehört zu einem Fußballverständnis auch dazu, dass Realabläufe natürlich auch bewertungsrelevant sind. Videoassistenten sind auch angewiesen, nochmal im Regelfall eine Situation auch in Realspeed zu zeigen, weil eben diese super Slow-Mos wirklich eine andere Realität teilweise suggerieren und dann natürlich Dinge verschlimmern oder auch eben ein bisschen Intensität rausnehmen, wenn man es in Super Slow-Mo guckt. Also das ist schon ein Thema, wie Medien wirken, aber daran werden wir gemessen. Also wir Schiedsrichter werden auch oft an dieser medialen, an dieser Fernsehkomponente, an diesen Bildern gemessen, ja, und nicht an dem, was so alle im Live-Ablauf wahrgenommen haben. Ja.
Ich würde jetzt nochmal ganz gerne in diese Kommunikation reingehen. Also jetzt, hast du den VAR die ganze Zeit auf dem Ohr? Kann der permanent mit dir sprechen? Und kannst du von dir aus auch mit ihm sprechen?
Also es ist so, dass die Kommunikation, was wir Feldschiedsrichter, also die Assistenten und der Schiedsrichter sagen, dass das immer für alle zu hören ist, jederzeit. Der Videoassistent, der spricht mit seinem Assistenten, das hören wir allerdings nicht. Das würde den Funkverkehr ja stören. Wenn der Videoassistent mit uns sprechen will, hat er einen Knopf und kann sich aufschalten. Das ist genauso mit dem vierten Offiziellen. Wenn der mit uns sprechen will, drückt er auf den Knopf und dann ist der sozusagen für alle hörbar.
Okay, das heißt, es war jetzt eine Szene, du hast eben gesagt, wo du mal gepennt hast. Du bist ja auch nur ein Mensch. Und dann sagst du, ey, sag mal, kannst du mir mal helfen? Oder?
Genau, also ich sag mal so, im Normalfall läuft es so, wenn ich eine gute Wahrnehmung habe, sage ich beispielsweise bei einem Zweikampf im Strafraum, oh, für mich grätscht der Abwehrspieler rein, aber er spielt den Ball beispielsweise. So, dann habe ich da eine Wahrnehmung, habe meine Gründe meiner Entscheidung dargelegt und dann kommt der Videoassistent, prüft das und sagt, oh, nee, in Wild sehe ich, der Stürmer spielt den Ball. Und dann ist natürlich noch die zweite Frage, ist da noch ein Foul? Aber dann würde er mir sagen, nee, Robert, da liegst du falsch, der Stürmer spielt den Ball, der Abwehrspieler nicht. Und es liegt ein Foulspiel vor, das musst du dir nochmal anschauen. So wäre eine übliche Kommunikation in so einem relativ einfachen Fall. Ja, und dann gehe ich raus zum Monitor, gucke es mir entsprechend an, bewerte auch, ob das nochmal ein Foul ist, weil das muss am Ende immer der Feldschiedsrichter wirklich machen, ob das wirklich auch für ihn Foul ist. Und dann würde so eine Entscheidung korrigiert werden.
Wir haben gestern auch unsere Community gebeten, Fragen zu schicken, Dinge, die ihnen auf der Seele brennen. Und man hat gemerkt, das ist ganz emotional. Und jetzt kommen wir, glaube ich, für viele Fußballfans an den allerwichtigsten Punkt. Jetzt gibt es ja ganz oft diese Momente, wo der Schiedsrichter dann so 2-3 Schritte aus der Szene rausgeht, manchmal noch so den Finger ans Ohr nimmt und es dann dauert. So, ja. Und dann fangen ja die Fans immer schon an, ihr klassisches Lied an zu singen. Und dann kann es sein, dass das dauert. Und dann kann es sogar sein, dass der Schiedsrichter dann sogar nochmal zum Monitor geht und das auch nochmal dauert. Mhm. Nimm uns mal in so einen Moment mit rein. Warum dauert das so lange? Wie fühlt sich das für dich in dem Moment an, dass dann auch gesungen und gepfiffen wird und du am Monitor dann auch beleidigt wirst? Nimm uns da mal mit rein, damit wir mal wissen, wie sich das anfühlt.
Also es ist ja grundsätzlich so, dass wenn jetzt beispielsweise, wenn ich einen Strafstoß gepfiffen habe, dann wird der natürlich überprüft. Und dazu muss man sich auch dann je nach Komplexität auch mehrere Zeitlupen angucken. Wenn das dann geprüft wurde und man sagt, okay, der Strafstoß ist korrekt, dann muss natürlich die ganze Angriffsphase dazu noch gecheckt werden. Das gehört immer dazu, das nennt sich die sogenannte APP, also Attacking Phase Period, das ist die Angriffsphase, weil da muss man prüfen, war vor dem Strafstoß eventuell noch ein Abseits, war noch ein Foulspiel, deswegen geht man dann nochmal, nachdem man sich mehrere Zeitlupen dieser Strafraumszene angeguckt hat, muss man nochmal zurück zum Beginn des Angriffs gehen und das auch nochmal schauen. Das heißt, es kann schon sein, dass der Strafstoß schon gecheckt wurde, dass man sagt, okay, der ist korrekt, aber wir müssen noch die Angriffsphase überprüfen. Ja. Wenn dann beispielsweise jetzt noch eine knappe Abseitssituation war, wo noch die Linien entsprechend auch angelegt werden müssen, dann dauert das halt. Und ich weiß, dass das natürlich für die Fans immer total unangenehm ist, dann zu warten, diese Ungewissheit zu haben. Ist für uns Schiedsrichter auch so. Man steht dann da, manchmal weiß man schon, okay, der Strafstoß ist korrekt, aber ob der am Ende stehen bleibt, ist dann noch offen. Und so ist es dann halt, dass das irgendwie so ein unbehagliches Gefühl ist, weil man nicht weiß, was los ist. Ja, und das kann ich total nachvollziehen. Aber am Ende ist es dann für uns Schiedsrichter wichtig, dass die richtige Entscheidung steht. Ja, und ich glaube auch, wenn es unterm Strich bei aller Emotionalität ist es auch für die Fans wichtig, dass eigentlich die richtige Entscheidung am Ende steht. Denn wenn es einen Strafstoß gibt, aber es war unmittelbar vorher Abseits und Videoassistent hat super schnell gecheckt, aber hat das Abseits übersehen, dann ist halt das Theater im Nachgang riesengroß.
Ja. Erklär uns nochmal kurz, warum muss das vorher gecheckt werden? Du hast das jetzt gesagt, es muss natürlich auch vorher noch der Angriff überprüft werden. Wie ist das regularisch festgehalten?
Genau, das ist also bei Torerzielung muss die ganze Angriffsphase durchgecheckt werden. Bei Strafstößen, also immer dann, wenn sozusagen ein Tor gefallen ist oder ein Strafstoß gegeben wird, muss diese Angriffsphase, die gehört dazu, das ist Teil des Checks des Videoassistenten, dass dann so ein Strafstoß nur Bestand haben darf, wenn die Angriffsphase auch sauber war. Das gehört dazu. Wenn es jetzt eine rote Karte ist wegen grobem Foulspiel, dann muss man die vorherige Phase nicht checken, weil das ist nur das Foul. Aber das gehört immer dazu. Das ist vom Protokoll so festgelegt, dass man das eben auch checken muss.
Würdest du denn dann die Zusammenarbeit so beschreiben, dass dich der VAR entlastet? Oder weil du hast eben gesagt, wenn der VAR eingreift, ist das natürlich auch immer irgendwie ein Fehler, eine Unaufmerksamkeit, eine Ungründlichkeit von dir gewesen. Oder ist das Druck? Ist das, ja, wie würdest du das beschreiben für dich als Schiedsrichter, diese Kooperation mit dem VAR?
Also für mich ist es eher so, dass es ein Backup ist und am Ende, ob ich jetzt einen Fehler auf dem Platz gemacht habe oder nicht, ist zweitrangig. Am Ende zählt für mich, dass die richtige Entscheidung steht. Ja, und deswegen ist es für mich ein Backup-System, auch wenn ich dann irgendwo einen klaren Fehler gemacht habe. Aber wenn ich die Chance habe, den zu korrigieren, das ist, glaube ich, für jeden Fan und auch für die Fußballer, es ist völlig egal, das wissen die auch und das ist auch vollkommen okay. Wir Menschen machen Fehler auf dem Platz, wenn man es dann über den VAR korrigieren kann. Das ist die Erwartungshaltung ja auch an den VAR. Dass das natürlich nicht immer gelingt, obwohl man VAR hat, das führt natürlich irgendwie zu einer Verdopplung der Emotionen oder des Ärgers auch. Aber wie gesagt, es gibt viele Entscheidungen, die da auch korrigiert werden, wo auch dann alle happy sind.
Und würde dir ein VAR im Stadion helfen? Also sozusagen der fünfte Mann, zu dem du auch hingehen kannst und ihr guckt euch das gemeinsam an. Handball sieht man das regelmäßig, da gehen die dann zur Schiri-Bank, ne, ja, wo die dann sitzen und schauen sich das an.
Also das wäre, glaube ich, allein aus technischen Gründen schon nicht machbar, weil am Ende, wenn man das sich das VAC in Köln anschaut, da wie viele Monitore da aufgebaut sind, das ist, sind viele technische Voraussetzungen, die da geschaffen werden müssen und am Ende braucht man auch eine ruhige Kommunikationsstruktur. Also wenn der jetzt am Spielfeldrand sitzen würde und vielleicht auch noch sichtbar für alle Fans, könnte auch in der einen oder anderen Situation zu Problemen führen.
Da wird er eben auch woanders versteckt einfach.
Ja, also tatsächlich muss man überlegen, ob man den VAR ein bisschen sichtbarer macht, weil das ist immer so für die Leute, das ist irgendwo jetzt aus dem Keller heraus, irgendwo so eine nicht sichtbare Instanz. Das ist vielleicht etwas, wo man noch ein bisschen dran arbeiten kann, den VAR einfach präsenter zu machen, dass der auch als Person irgendwie da als Mensch auch irgendwo dargestellt wird. Ja. Das ist vielleicht noch etwas, wo man ein bisschen dran arbeiten und feilen müsste, weil es darf nicht so sein, dass das sich so anfühlt, als wäre da irgendwo aus dem Darkroom irgendwo was entschieden wird.
Wir haben ja so ein bisschen die Amerikanisierung des Sports auch jetzt schon damit. Wir hören seit diesem Jahr auch die Entscheidung über Mikrofon. Warum hören wir nicht vorher? Ja, wir überprüfen jetzt hier gerade die Abseitssituation von XY, um das einmal einzufangen.
Ja, das war auch mal ein Diskussionspunkt und wird bestimmt auch nochmal aufs Tableau kommen, weil die Wartezeit, bis es dann wirklich zu einem On-Field-Review kommt oder zur Entscheidungsverkündung, ist ja auch die Zeit, wo man jetzt denkt, was wird jetzt gerade überprüft? Also ja, im Moment ist es noch so, dass es zumindest an den Anzeigetafeln der Überprüfungsgrund angezeigt wird, was gerade überprüft wird. Es sind manchmal ja auch mehrere Sachen, die überprüft werden. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich einen Strafstoß gepfiffen habe, gibt es einen Strafstoß, dann wird vielleicht noch davor ein Abseits überprüft und noch ein Foulspiel. Also es können sehr viele Dinge sein, die dann in so einem Fall auch gecheckt werden. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass der Videoassistent auch erstmal sozusagen sich einmal diesen ganzen Angriff nochmal angucken muss, um zu verstehen, was muss ich jetzt überhaupt nochmal genau prüfen. Ja, das ist jetzt, klingt dann irgendwie so, oh, die suchen irgendwas. Nee, aber es ist halt einfach, gehört dazu, dass man so eine Angriffsphase sauber durchcheckt. Und da ist es manchmal schwierig, vielleicht im Vorfeld schon genau zu sagen, was wir jetzt alles überprüfen. Mhm. Es wird halt alles überprüft. Mhm. Aber tatsächlich kann ich das nachvollziehen, dass die Fans dann sagen, ja, Moment mal, jetzt will ich doch wissen, was wird überprüft. Und dann nach dem On-Field-Review möchte ich das Ergebnis wissen. Also ich kann mir vorstellen, ja, dass das auch nochmal irgendwann erweitert wird und dass man dann vielleicht sagt.
Und ich finde es ja auch spannend zu hören, wo ist jetzt gerade der der Meinungsunterschied. Ne? Also greift der VAR ein, weil er sagt, ich habe was gesehen, was du nicht gesehen hast. Ja. So, ne? Oder ist es etwas, was du sozusagen anfragst? Auch das wäre als Fan tatsächlich, finde ich, interessant.
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass der Videoassistent die Entscheidung des Schiedsrichters überprüft und nur wenn es ein klarer und offensichtlicher Fehler ist, geht er rein. Jetzt habe ich eben schon so angedeutet, manchmal ist es auch so, wenn die Wahrnehmung des Schiedsrichters komplett nicht passt, also wenn ich anzeige, der hat den Ball gespielt und hat den Ball nicht gespielt und es ist jetzt eher ein Foul, dann kann es durchaus mal sein, dass der Videoassistent sagt, Mensch, das musst du dir anschauen, weil der spielt definitiv nicht den Ball und das ist eher ein Foul, ja, ob es dann jetzt die 110-prozentige Fehlentscheidung ist oder nicht, das ist auch nochmal so ein Punkt, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, da geht die FIFA ein bisschen anders vor, als es bei der UEFA ist, da nennt man das Second Look, also sozusagen nochmal eine Überprüfung, weil man irgendwelche Dinge nicht klar wahrgenommen hat. Also da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie es manchmal dann konkret umgesetzt wird.
Und ist man da unter Kollegen, also wir kennen das glaube ich alle, dass man dann sagt, ach, jetzt ist der heute VAR, boah, der meldet sich so oft, da habe ich gar keinen Nerv drauf. Gibt es sowas auch?
Nee, tatsächlich so nicht in der Form. Es gibt natürlich unterschiedliche Arbeitsweisen von VARs, unterschiedliche, ich sag mal, Kommunikationsansätze, aber grundsätzlich ist das Protokoll und der Prozess eigentlich immer gleich. Mhm. Und auch so sollte es in der idealtypischen Welt sein. Die Eingriffsschwelle, die sogenannte, sollte da überall gleich sein, aber da ist eben der Faktor Mensch drin, wo das eben nicht immer so 100% passt.
Die zweite große Emotionalität, die besteht, und da zeigt es sich auch so ehrlich gesagt ein bisschen, dass das von Fanseite dann auch manchmal etwas heuchlerisch ist. Die erste Emotionalität war ja eben, warum dauert das so lange? Und die zweite Emotionalität ist, und das guckt der sich nicht mal an. Ne? Also auf der einen Seite dauert uns das alles zu lange. Wenn sich dann aber ein Schiedsrichter eine Szene von unserem Verein nicht mal anguckt, ist es auch wieder falsch. Was ist in solchen Momenten los, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld entscheidet, nee, ich gehe jetzt nicht nochmal raus, ich hole mir diese Sicherheit jetzt nicht nochmal ab?
Also der Schiedsrichter, dass man ein On-Field-Review ablehnt, den ein Videoassistent beispielsweise sagt, Mensch, das solltest du dir nochmal anschauen, das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Also dass man wirklich sagt, nee, das brauche ich mir nicht angucken oder will ich nicht, das wäre sehr fahrlässig vom Schiedsrichter. Es gibt eben manchmal Momente, wo der Videoassistent dann sagt, nee, also ist kritisch die Entscheidung, aber ich würde sie akzeptieren, ich würde sie supporten und dann sagt der Schiedsrichter, okay, dann brauche ich mir auch nicht nochmal anschauen. Ja? Und vor allen Dingen, wenn er dann auch eine Wahrnehmung zum Vorgang hatte, die sich dann mit den Bildern deckt. Und was du eben sagst, ist ganz klar, das gibt immer wieder diese Widersprüche. Ja? Auf der einen Seite, es darf nicht zu lange dauern, aber es soll akribisch sein. Der soll sich im Zweifel doch nochmal anschauen. Das hatten wir auch mal eine Phase, da waren dann am Wochenende irgendwie 5, 6, 7 Reviews und dann hat die Medienlandschaft gesagt, die stehen ja nur noch draußen und entscheiden nicht mehr selbst. Also Schiedsrichter sollen ja auch entscheiden. Ja. Wird ja immer gefordert, Spielleiter, ihr sollt das Spiel leiten und Entscheidungen treffen, starke Feldentscheidungen. Das steht manchmal alles im Widerspruch so miteinander. Ja. Und das ist halt so, diesen Konflikt versuchen wir auch aufzulösen, indem wir halt schnell sind, aber eben auch akribisch. Aber da ist der Tenor lieber Sicherheit vor Schnelligkeit, weil es gab eben auch schon Fälle, wo man schon super schnell war, hat vielleicht die Zuschauer im Stadion gefreut, aber hinterher gab es halt eine fette Fehlentscheidung, weil ein Abseits übersehen wurde. Ja, wer, und das ist das größere Problem dann.
Wer starke Entscheidungen treffen soll, muss ja auch Rückendeckung haben und muss auch Fehler machen dürfen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren schon so eingeschleift, dass meines Erachtens euch das dann nicht zugute kommt, dass ihr so einen Videoschiedsrichter an der Seite habt auf dem Platz, oder? Also so rein von der Präsenz her und von der Akzeptanz. So, ne? Ich meine, wir haben zwar versucht einzuführen, dass nur der Kapitän mit dir sprechen darf. Ich glaube nicht, dass das in der Regel so funktioniert, weil sich jeder Spieler irgendwie an der Situation beteiligt fühlt, offensichtlich. Und irgendwie ist es immer so ein bisschen so ein Kampf für euch, habe ich jedes Mal das Gefühl.
Ja, und die These dazu ist ja, dass, also was man ja jetzt auch ganz viel liest und hört, die Schiedsrichter sind schlechter geworden durch den VAR, weil sie nicht mehr so viel sehen, weil sie ja das Gefühl haben, ja, im Notfall guckt da ja nochmal jemand mit drauf.
Ja, das habe ich jetzt auch oft gehört. Sehe ich ein bisschen anders, logischerweise aus der Schiedsrichterperspektive. Ich glaube schon, dass man immer auch eine Feldentscheidung trifft. Aber eben auch weiterspielen ist eine Feldentscheidung, die man eben auch begründen kann wahrscheinlich auf dem Feld. Und dann kommt halt diese Komponente rein mit unendlich vielen Kameraperspektiven, Zeitlupen und so weiter. Und dann ist eben so eine Situation da, wo man dann als Schiedsrichter vielleicht doch sich korrigieren muss. Ja, und das ist halt immer dann durchaus schwierig zu sagen, dass die Schiedsrichter da an der Stelle schlechter geworden sind. Ich glaube einfach, dass die Komplexität, die Regelauslegung an vielen Stellen, die Argumente, wann man eine Entscheidung wie trifft, einfach so vielseitig sind, dass man sich immer von der einen oder anderen Seite, das machen die Mannschaften ja auch, bedienen kann, wir Schiedsrichter auch, und sagen kann, ich nehme die und die Gründe, dass die und die Entscheidung jetzt gefallen ist. Ja, das ist vielseitig geworden.
Hast du denn das Gefühl, dass sich eigentlich ein bisschen zu wenig Fehler eingestanden werden? Weil ich hätte das Gefühl, wenn man danach vor der Kamera steht und sagt, ja, gut, sind wir ehrlich, haben wir gemeinsam vielleicht nicht so entschieden, wie wir das jetzt irgendwie im nächsten Spiel machen würden. Diese Fehlerkultur fehlt mir bisschen.
Ja, also. gibt aber immer wieder mal auch Schiedsrichter, die sich dann hinstellen und sagen, okay, das war jetzt nicht die beste Feldentscheidung. Ja, also das hat der Robin Braun nach dem Spiel auf Schalke tatsächlich auch gemacht, dass er gesagt hat, es wäre auch möglich gewesen, den Jacob gelb zu geben. Es war jetzt nicht so, rot war sicherlich keine Fehlentscheidung, aber das gibt es immer wieder, dass wir Schiedsrichter auch ehrlich sind und auch sagen, Mensch, Aitken hat, glaube ich, mal bei Köln gegen Gladbach auch sich hingestellt und gesagt, okay, da war einiges verkehrt. Also es gibt immer mal wieder, dass wir uns auch ehrlich sind und dann sagen, das war verkehrt und das gehört einfach auch dazu, ja, dass man die Fehler dann auch zugibt.
Und sprecht ihr da auch in so einer Nachsaisonanalyse drüber zum Beispiel? Also es gibt ja wieder die wahre Tabelle, die war mal so ein bisschen tot, hatte ich das Gefühl, nachdem der VAR kam. Jetzt kommt sie langsam so ein bisschen wieder hoch und ich habe jetzt in den letzten Folgen oft schon mal darüber gesprochen, Elfmeter gegen Fürth hätte man geben können für 96, unserer Meinung nach auch gegen Dresden nach dem Trikotzieher. Und dann hast du 3 Punkte mehr als jetzt und bist halt mit Schalke mit 51 Punkten da oben. Ne? Da fragt man sich immer, gucken sich die Leute eigentlich danach in die Augen und sagen, boah, 96 hat die Saison ein bisschen hart getroffen mit unseren Entscheidungen? Oder gibt es so eine Revue, die man da irgendwie macht am Ende?
Also wir grundsätzlich über die gesamte Saison gucken wir uns regelmäßig Szenen an. Wir kriegen regelmäßig Einordnungen und Playlists, wo Szenen eingeordnet werden, wie sie idealtypischerweise entschieden worden wären. Das Interessante ist immer auch wahrscheinlich bei wahre Tabelle, das ist natürlich auch jemand, der das bewertet. Das ist oft vielleicht richtig, aber an manchen Stellen vielleicht auch falsch und einige Szenen werden vielleicht auch vergessen. Ja? Und wenn man das jetzt so nimmt, wahrscheinlich, wenn man bei 96 das durchanalysiert, gibt es sicherlich ein paar Entscheidungen, die verkehrt gelaufen sind, die dann vielleicht, wenn man nur diese Fehlentscheidung sieht, zu einem anderen Ergebnis in der Tabelle führt. Aber es gibt bestimmt auch ein paar Entscheidungen, die 96 für sich gekriegt haben, aber die bleiben halt nicht so hängen. Ja? Und wenn man die auch mit rein addiert, dann relativiert sich es vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen weniger diese Saison, dafür in anderen Saison mehr. Da wird ja auch oft von ausgleichender Gerechtigkeit über die gesamte Saison gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass am Ende irgendwo sich das irgendwo die Waage hält, auch wenn es vielleicht mal eine Saison gibt, wo der ein oder andere Verein sicherlich ein bisschen negativer betroffen war. Aber wie gesagt, es ist nicht jede Fehlentscheidung, die ein Verein als Fehlentscheidung sieht, auch wirklich eine Fehlentscheidung. Dazu sind eben die Entscheidungen, die für sie gelaufen sind, die werden, wie gesagt, oft vergessen. Also von daher kann man es noch mal ein bisschen relativieren, glaube ich.
Jetzt gibt es ja einen Begriff, der gerade ganz viel benutzt wird, auch von ehemaligen prominenten Schiedsrichtern, dass sich eine Linie gewünscht wird. Also dass es so ist, dass der eine Schiedsrichter, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Dzeko und Diaz von Bayern einen Tag vorher, ne? Also Diaz kriegt für das gestreckte Bein auf Kopfhöhe gelb und einen Tag später kriegt Dzeko für das nicht mal ganz durchgestreckte Bein auf Rippenhöhe rot. Wir haben das dann so in unserem Podcast besprochen, dass ihr seid ja nun alles Menschen. Wenn die DFL jetzt einen einzigen Schiedsrichter hätte, der jedes Spiel pfeifen würde, dann würde es ja eine Linie geben. Das ist halt immer der gleiche Schiedsrichter. Oder wenn das KI macht, vielleicht gibt es dann auch eine Linie. Aber was hältst du von diesem Begriff Linie? Du hast eben von Schwarz-Weiß-Entscheidungen gesprochen. Da möchte ich auch dich ganz gerne gleich nochmal fragen, was Schwarz-Weiß-Entscheidungen, was sind wirklich Momente auf dem Platz, die Schwarz-Weiß-Entscheidungen sind? Und dann gibt es aber auf der anderen Seite ja für euch aber auch in vielen Szenen einen Ermessensspielraum. Das steht dem ja gegenüber. Also was hältst du von diesem Begriff Linie?
Also grundsätzlich ist es natürlich etwas, wir wollen Konsistenz in den Entscheidungen schaffen. Ja, deswegen haben wir auch oft Stützpunkte, Lehrgänge, wo wir uns viele Szenen anschauen und natürlich versuchen, die Kriterien und auch die Entscheidungen so zu treffen, dass sie nach Möglichkeit einheitlich sind. Gerade in den entscheidenden Situationen wie roten Karten und auch Strafstößen. Dass das nicht immer gelingt, hat mehrere Gründe. Es ist natürlich die Wahrnehmung auf dem Platz, ja, und dann natürlich wieder die Frage, ab wann fängt eine offensichtliche Fehlentscheidung an und was ist noch vielleicht akzeptabel? Und so kommen wir natürlich, wenn wir uns 10 angucken, irgendwann auf den Punkt, naja, okay, hier stimmte die Wahrnehmung, aber die andere Entscheidung wäre besser gewesen. Und der VAR hat deshalb aber nicht eingegriffen, weil es eben noch akzeptabel ist. Und wenn die Feldentscheidung aber eine andere wäre, ist sie ja die bessere Entscheidung. Und so kommen manchmal eben Entscheidungen zustande, wo es in der einen Situation gelb gibt und in der anderen rot und sie eigentlich aber vergleichbar sind. Ja, und das ist immer ein Versuch, dass wir auf Lehrgängen machen, das zu vereinheitlichen. Aber wie du schon sagst, es ist Faktor Mensch, es ist Faktor Wahrnehmung. Und da kommen manchmal eben diese Diskrepanzen zustande, dass die Entscheidungen einheitlich sein müssten, aber es nicht sind.
Und gibt es, Hand aufs Herz, einen Unterschied, ob ich in die Allianz Arena einlaufe oder auf die Alm in Bielefeld? Also macht das schon was, weil so ein Diaz sieht jetzt keine rote Karte am Ende des Tages und da steht der ganz große FC Bayern. Man muss sich da irgendwie mental drauf vorbereiten.
Ja, oder? Also das spielt also für mich nie eine Rolle. Mhm. Aber wenn du die beiden Beispiele schon ansprichst, bei Bayern-Spielen sind halt wieder 36 Kameras, in Bielefeld halt 10, 12 Kameras. Mhm. Ja. Und der Aufklärungsgrad, auch der mediale Fokus ist einfach ein anderer. Und das stellt man als Schiedsrichter schon auch fest, dass bei vielen Situationen, gerade in der Bundesliga, ein extremer medialer Fokus drauf ist und auch viel mehr in Details gegangen wird, während das in der zweiten Liga mitunter viele Sachen durchgehen, die vielleicht noch viel mehr aufploppen würden, wenn sie den medialen Fokus hätten wie in der Bundesliga. Also das spielt echt eine große Rolle, dieser mediale Fokus und was so alles aufgedröselt wird.
Es gibt ja auch immer diese Erzählung von früher, dass Markus Merk den FC Bayern nicht pfeifen sollte, weil die Bayern das gerne nicht wollten. Gibt es sowas wirklich? Also können Vereine Schiedsrichter ablehnen? Können Schiedsrichter Spiele ablehnen?
Also aus der Zeit weiß ich das nicht, was da alles gelaufen ist. Das war noch bevor ich dabei war. Also ich glaube nicht, dass Vereine Schiedsrichter grundsätzlich ablehnen können. Als Schiedsrichter kann ich sagen, ich möchte einen Verein lieber nicht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Kann ja auch sein, dass ich da irgendwie Freunde habe oder irgendwie eine berufliche Perspektive oder sowas in der Stadt. Das kann durchaus mal sein, dass man als Schiedsrichter sagt, nee, bei dem Verein lieber nicht. Aber dass Vereine jetzt einen Schiedsrichter ablehnen, höre ich auch ehrlich gesagt selten. Also es gibt sicherlich mal Probleme, wo es ein Spiel gab, was nicht so rund gelaufen ist, wo man dann auch beidseitig sagt, okay, da machen wir mal erstmal ein bisschen Luft zwischen. Und aber dass jetzt wirklich Schiedsrichter kategorisch abgelehnt werden, das glaube ich, gibt es kaum noch.
Liest du dir eigentlich mediale Bewertungen von dir nach Spielen durch, bei Kicker oder sowas? Machst du sowas oder sagst du, ich höre mir das an, was irgendwie der Schiedsrichterbeobachter über mich schreibt oder mir mein vierter Offizieller erzählt oder so und das andere blende ich irgendwie aus, Social Media und alles, was dann so aufploppt nach so einem Spiel?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Wenn es ein Spiel war, was extrem schwierig war, wo es vielleicht auch Fehlentscheidungen gab, ist es manchmal sinnvoller, sich mehr abzuschotten, als wenn man so gute Spielleitung hatte, logischerweise. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles ausblende, weil so ein bisschen aufsaugen, was so der Fußball über die Entscheidung denkt, ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Deswegen gucke ich es punktuell mal mir an, aber nicht alles. Also nicht alles darf man sich da reinziehen. Social Media eher ganz, ganz wenig. Bin ich auch gar nicht unterwegs, weil da ist einfach zu viel auch so Hate-Kommentare und so. Wenn man sich das alles reinzieht, glaube ich, wird man irgendwie depressiv. Aber so ein Stück weit die öffentliche Meinung wahrnehmen, das ist schon ganz wichtig.
Jetzt möchte ich nochmal, um das, diesen Themenkomplex VAR dann auch gleich abzuschließen, nochmal einmal reingehen. Also was sind bei VAR-würdigen Szenen für dich Schwarz-Weiß-Regeln oder Schwarz-Weiß-Szenen?
Also das sind für mich in erster Linie die sogenannten faktischen Situationen. Also abseits, wir haben dann, wenn Tor gefallen ist, also weil hinter der Torlinie, da haben wir ja die Torlinientechnik noch, das sind in der Regel ja Schwarz-Weiß-Situationen, wo man wirklich faktisch sagen kann, das ist so. Wir haben jetzt seit dieser Saison auch diese Sound-Technologie in der ersten und zweiten Liga, wo uns das System sozusagen durch das Tracking sagt, ist ein Spieler wirklich im Abseits, ja, und auch die Linien praktisch schon anlegt. Das spart uns natürlich im VAC dann immer die Zeit. Und das sind dann Dinge, die nicht genauer gehen. Es gibt auch immer schon Diskussionen, ist das nicht schon fast zu genau, ja. Mhm. Aber das sind halt faktische Situationen, da gibt es keinen Spielraum und auch keine Bewertungs- oder Ermessensspielraum. Das sind die sogenannten Schwarz-Weiß-Situationen. Dass man dann in für nicht faktische Situationen, also für Strafstöße, rote Karten, da gibt es ja wirklich fast kaum noch Situationen, die wirklich schwarz-weiß sind. Ich sag mal jetzt nur das Beispiel, ich habe ein Handspiel gepfiffen, weil ich dachte, der Ball war in der Hand und der Ball ging gegen den Kopf. Das ist ja noch sowas wie faktisch zu bewerten. Alles andere ist mittlerweile fast nie schwarz-weiß, sondern immer hat immer irgendwie eine Graufärbung und ist immer daher auch umstritten und diskutiert.
Ja, wie erklär uns mal die Handregel. Wie ist das mit Hand? Ich habe das Gefühl, das ist wirklich das Emotionalste. Ich komme vom Feldhockey, ich habe Feldhockey gespielt und da ist es im Schusskreis, also im Strafraum sozusagen, ja, wenn der Ball an den Fuß geht, egal wie, ist es Strafecke.
Genau.
So, und deswegen kann ich immer nicht ganz verstehen, warum das so ein Hexenwerk ist mit der Hand. Hol uns da mal mit rein. Wie siehst du da gerade die Regel und was macht das mit dir als Schiedsrichter und deinem Ermessensspielraum?
Also wenn man jetzt mal rein die Regelformulierung liest, die ist eigentlich relativ einfach und relativ simpel beschrieben. Allerdings sind da so Dinge drin, also es gibt das klassische absichtliche Handspiel, also wenn ich wirklich den Ball wie ein Torhüter fange. Das gibt es aber in unserem im Profisport gibt es kaum noch. Ja, ganz, ganz selten sind mal solche Dinge und die sind auch nicht diskutiert. Sondern es geht immer darum, um dieses Thema verbreiterte Körperfläche, natürlicher Bewegungsablauf und so weiter. Und da steht das im Regelwerk super klar drin, in 3, 4 Sätzen. Das ist eigentlich relativ easy. Aber es sind eben Begrifflichkeiten da drin, wie unnatürliche, im Bewegungsablauf unnatürliche Handhaltung. Und was das ist, das ist halt jetzt mittlerweile ein, das ist das Hexenwerk, nämlich das sind Auslegungen und Interpretationen. Und da gibt es auch Diskrepanzen zwischen dem, was die Regelhüter dann auch an Spezifikationen, an Modifikationen über die letzten Jahre auch mit reingegeben haben und was Fußballer manchmal denken oder vielleicht auch Bewegungswissenschaftler sagen, was natürliche Handhaltung im Bewegungsablauf sind oder ab wann eine Körperfläche verbreitert ist oder wie auch immer. Das sind dann die Dinge, wo es halt sehr, sehr viele Argumente über die letzten Jahre gab, die mal mehr, mal weniger wichtig waren, die dann wieder in den Fokus gerückt wurden, neue Argumente mit rein. Also es sind viele, viele Themen, die diese Auslegung an der Stelle so schwierig machen.
Kannst du dir vorstellen, dass wenn dir irgendwann eine KI beantwortet, ob das Handspiel war im Strafraum oder nicht?
Ja, bestimmt, die Technik schreitet voran, dass es da irgendwo dann vielleicht eine KI gibt, die irgendwo dann über zigtausende von Szenen geht und am Ende sagt, okay, das passt in die Linie dann mehr rein, ja. Aber ob das dann zu weniger Diskussion führt, weiß ich nicht. Gut, der Fokus geht dann von Schiedsrichtern weg und dann redet man über die KI und ob das dann nicht doch irgendwie doch besser ein Mensch machen soll, ist vielleicht dann die Diskussion. Weil es ist wirklich, was Spieler eben und auch Fans sehen manchmal, ist halt, dass sie, also manchmal tun mir Spieler auch leid, wenn sie einfach nicht wirklich was dafür können, wo ich selber denke, scheiße, das wäre mir vielleicht als Spieler auch passiert, aber da ist ein Arm halt zu weit draußen, ist zu fahrlässig damit umgegangen. Mhm. Gerade bei Torschüssen ist das ja jetzt nochmal ein sensibleres Thema. Da bin ich auch schon bei manchen Abwehrspieler, wo ich sage, so richtig was dafür kann er nicht. Aber nach den Bildern, wie auch die Bilder wirken, ist es einfach auch, dann müssen wir es so ahnden.
Da wollte ich dich gerade fragen, gibt es da einen Unterschied? Also gibt es einen Unterschied zwischen einer Flanke, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt gefährlich wird, und einem, wir denken an Kukureya, würde mich auch interessieren, wie du diese Szene einordnest. Ein Ball geht aufs Tor und ja. wäre aufs Tor gegangen, wenn nicht die Hand. Gibt es da einen Unterschied von der Bewertung her?
Ja, gibt es. Das, der Torschuss ist grundsätzlich sensibler zu behandeln. Bei Flanken, die jetzt keine unmittelbare Torgefahr darstellen, ist natürlich auch wichtig, dass die Spieler versuchen, die Arme nah an den Körper zu bringen. Ja, viele machen ja schon, dass sie den Arm hinter den Rücken halten, was ich eigentlich für eine unnatürliche Handhaltung empfinde. Aber es ist natürlich die sicherste aller Varianten. Aber da ist es natürlich so, bei einer erwartbaren Flanke muss man schon versuchen, die Arme ranzunehmen. Wenn es eine unerwartete Flanke ist, vielleicht noch mit einem klaren, abgefälschten Ball, dann ist eben das so, dass die Arme nicht ganz nah am Körper sind. Dann dürfen die natürlich nicht so wie so einer Volleyballposition sein. Aber das ist nochmal ein Unterschied dann zu einem Torschuss. Bei einem Torschuss, gerade auch erwartbare Torschüsse, müssen die Arme sehr, sehr nah an den Körper geführt werden und dürfen nicht fahrlässig abgestreckt sein, weil dann war genau das Cucurella-Beispiel. Damals hat das dann die Szene war es, wo die Handspielregel nochmal wieder angepasst wurde, weil man gemerkt hat, diese Szene, die ist für alle Fußballer irgendwie ein Strafstoß. Damals war sie in der Regelauslegung so schon noch akzeptabel, was der Schiedsrichter ja gemacht hat. Aber man hat gemerkt, das will der Fußball nicht, das akzeptiert der Fußball nicht. Und daraufhin kam die Anpassung. Das ist im Übrigen auch ein häufiger Punkt, wenn man merkt, es sind so sehr strahlkräftige Situationen. Und man merkt, die Schiedsrichterentscheidung, die ja getroffen wurde, die akzeptiert der Fußball nicht. Daraufhin werden oft Regeln geändert. Ich erinnere mal an das Champions League Endspiel in Berlin. Da hat sich mal Neymar bei einer Torerzielung auf den Arm geköpft. Und dabei ging dann ins Tor. Und die Regel war damals noch so für Stürmer, wenn da kein absichtliches Handspiel oder keine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche war und man sich selbst angeköpft hat, war das kein strafbares Handspiel. Dementsprechend hat das Tor gezählt. Auch das war so ein sehr strahlkräftiges Spiel und man hat gemerkt, der Fußball akzeptiert das nicht, wenn ein Stürmer irgendwie den Ball mit der Hand ins Tor boxiert und daraufhin wurde die Regel geändert, dass halt bei Stürmerhand, selbst wenn der ganz nah am Körper ist, wenn es unmittelbar ist von der Torzielung, dann das Tor nicht zählen darf.
Das heißt, der Druck von innen ist auch schon da und groß, sich zu verbessern oder wie muss man sich das vorstellen unter euch? Ist das was Regelhüter von ganz oben am Ende des Tages entscheiden und dringt das durch nach unten?
Genau, das macht dann das IFAB, ja, das ist dann ist das Gremium, da sitzen auch viele ehemalige Fußballer mit drin und die entscheiden das dann, die nehmen solche Szenen, verändern dann die Regeln und das strahlt dann eben durch bis runter in die Kreisliga. Die Regeln gelten ja überall gleich. Ja. Und das sind dann verbindliche Regeln, die dann auch in der Auslegung, da gibt es dann noch weitere Szenen zu, wo man dann das noch ein bisschen spezifiziert, aber das sind dann die Regelauslegungen, die wir dann umsetzen müssen, wo wir auch nicht sagen können, nö, das machen wir jetzt nicht oder wir machen es anders. Es gibt minimale Spielräume, aber im Grundsatz ist das, was wir dann vorgesetzt kriegen.
Würdest du dir bei der Handregel noch eine Modifizierung wünschen aktuell?
Nee, ich glaube, es würde jetzt mal Sinn machen, diese Handspielregelung und vor allen Dingen auch die Auslegung dazu wirklich mal über einen langen Zeitraum so zu belassen, wie sie ist. Denn ich glaube, für Fans, Spieler und auch für Schiedsrichter ist es wichtig, irgendwann eine Kontinuität da drin zu haben und nicht wieder irgendwelche Regelungen oder beziehungsweise Argumente rauszuschmeißen, neue reinzunehmen, weil das führt nämlich genau dazu, dass irgendwann die Leute sagen, ich blick's nicht mehr. Ja, und das sind zu viele neue Kriterien, die dann immer wieder noch reinspielen. Also Stabilität, Regelstabilität führt auch irgendwann dazu, dass auch die Fans, wenn es dann auch einheitlich umgesetzt wird, die Fans auch verstehen, die Spieler auch verstehen, auch wenn es dann nicht immer toll gefunden wird, aber einfach, wenn es kontinuierlich und einheitlich umgesetzt wird, dann weiß man zumindest, wo man dran ist.
Ich habe noch eine Frage, die sich auch jetzt aus der Saison rund um 96 auch ergeben hat. Gibt es einen Unterschied, regelbasiert, aber auch vielleicht auch persönlich, zwischen einem Zupfen jetzt im Strafraum, sage ich mal, oder einem Halten ist ja der Regelbegriff. Ich denke da an das Dresden-Spiel, wo Jokota in den Strafraum eindringt und eben gehalten wird und fällt und es da zu wenig wäre, wo wir als Fans alle sagen, ja, wenn das 10 Meter weiter hinten passiert, gibt es sicherlich den Pfiff und den Freistoß. Gibt es sowas, dass man sagt, an der Stelle jetzt im Strafraum ist mir das zu wenig? Ist das Teil des Ermessensspielraums oder müsste man eigentlich sagen, das Foul ist egal, wo es auf dem Spielfeld ist, das Gleiche?
Ja, jetzt, also wenn ich regeltechnisch spreche, müsste man Vergehen überall gleich bewerten. Aber das ist etwas, wenn man das tun würde, dann das glaube ich, würde keiner verstehen. Ja, es gibt eben manchmal Situationen, wo man als Schiedsrichter für kleinere Vergehen auch mal einen taktischen Pfiff setzt, der dann das Spiel beruhigt, der auch dann irgendwo ein bisschen die Stabilität des Spiels auch wiederherstellt. Im Strafraum für Strafstöße und also so spielentscheidende Dinge, die Dinge müssen safe sein. Also da darf nicht ein Zupferchen dazu führen, dass es einen Elfmeter gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gegen Dresden ein Zupferchen war, das war schon mehr. Da glaube ich, hätte man auch eine andere entscheiden müssen. Aber dass eben im Mittelfeld oder auch mal aus spieltaktischen Gründen Dinge anders bewertet werden im Mittelfeld wie in den Strafräumen, das ist zwar regeltechnisch so nicht beschrieben, aber das ist übliche Praxis.
Sonst würdest du wahrscheinlich auch viele Ecken zum Elfmeter pfeifen, oder?
Wahrscheinlich, dann würde wahrscheinlich jede, wenn man da so die Maßstäbe ansetzen würde, wie man manchmal im Mittelfeld dann auch agiert, dann gäbe, also das wäre ein Graus. So ein bisschen Spielräume und taktische Pfiffe des Schiedsrichters, die das Spiel beruhigen, die sind einfach normal.
Okay, letzte Frage dazu. Gibt es eigentlich wirklich seit, also jetzt in der Neuzeit Fußball, in der digitalisierten Neuzeit mit VAR, wirklich mehr Elfmeter und mehr Karten? Stimmt das oder ist das ein falscher Eindruck, den die Fans da haben? Ihr habt ja sicherlich auch so Statistiken, die ihr vielleicht zum Vergleich heranzieht.
Ja, da müsste ich tatsächlich mal das vergleichen mit der Vorzeit des vor VAR. Ich glaube ja, es gibt mehr Strafstöße, ja. Das liegt natürlich daran, mehr Kameras. Ja, immer mehr Kameras. Wir haben dazu noch diese GLT-Kameras, also Goallinientechnologie-Kameras, die nochmal, ich glaube, in Summe 14 Kameras pro Spiel sind, wo alle Situationen aufgedeckt sind. Also es ist der Aufdeckungsgrad wird einfach durch die Kameras höher und dadurch natürlich auch die Anzahl der Elfmeter. Bei den Karten weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, die Kartenanzahl nimmt schon zu, eben weil man dann so Kapitänsregelung auch eingeführt hat, also die Anzahl an Unsportlichkeiten oder die gelben Karten für Unsportlichkeiten hat zugenommen. Aber klar, die Strafstoßanzahl müsste zugenommen haben, einfach aufgrund der Aufklärungsrate.
Okay. Wir merken ja aber trotzdem, also du hast jetzt gesagt, eben bei der Handregel, wir sollten das jetzt einfach auch mal so belassen und nicht immer wieder neu reformieren und so. Es gibt ja doch immer mal wieder Vorstöße, diesen VAR und diese ganze Situation zu modifizieren. Jetzt, ich glaube, bei der WM wird das erste Mal eingeführt, dass auch noch Eckbälle in den Bereich des VAR fallen. Wie blickst du darauf?
Ja, man hat offensichtlich auch festgestellt, dass wenn klar falsche Eckstöße dann zu einem Tor führen, dass das auch der Fußball nicht akzeptiert. Und dementsprechend möchte man auch solche Dinge nach Möglichkeit verhindern und sagt dann, okay, wir können ja nicht sozusagen die Ecke erst spielen lassen und dann, wenn das Tor gefallen ist, dann sagen, ah ja, aber die Ecke war falsch. Deswegen will man das im Vorfeld schon verhindern. Es führt einfach dazu, dass der Videoassistent noch weitere Aufgaben bekommt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, da ist ein Torschuss, wo die Frage ist Handspiel, dann ist noch ein Zweikampf, wo die Frage ist Foulspiel und dann geht der Ball zur Ecke raus. In einer Phase, wo eine Mannschaft Druck machen will und schnell spielen will. So, jetzt muss ich als Videoassistent natürlich gucken, war da ein Foul, muss schnell sein, weil ich will doch das Spiel nicht stören und dann soll ich am Ende noch gucken, ob die Ecke da korrekt war. Also ich glaube, dass das auch wieder nur noch ein Problem und eine zusätzliche Aufgabe darstellt und auch da werden wir dann so sein müssen, dass wir auch akribisch sind und sagen müssen, wir müssen jetzt nochmal gucken, war die Ecke auch korrekt? Weil am Ende, wenn ich dann die Zweikämpfe geguckt habe, sage, ja, okay, die wollen jetzt schnell spielen, okay, mach. Und es ist dann am Ende kein Eckstoß und daraus fällt ein Tor, haben wir wieder das Problem. Also ich habe eher so ein bisschen, klar wird es in manchen Situationen auch super helfen, wenn ich sehe, das war klar keine Ecke, kann super schnell sagen, das ist super. Und so soll es auch sein, aber es kann durchaus auch passieren, dass in der einen oder anderen Situation dann das Spiel wieder doch ein bisschen verzögert wird, ja.
Du bist der Experte in diesem Fach. Wenn du jetzt im Privaten drüber sprichst, über den VAR, was schlägst du deinen Freunden für Modifikationen vor?
Es ist weniger zum Thema VAR, sondern ich glaube, dass also Schiedsrichterentscheidungen im Fußball eine unglaubliche Tragweite haben. Also ich sage jetzt mal, ich kenne keine Sportart, in der auch beispielsweise persönliche Strafen wie eine gelb-rote Karte dazu führen, dass die Mannschaft so hart bestraft wird. Also in allen Sportarten können Mannschaften dann wieder auffüllen und in Gleichzahl spielen. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal an die Kapitänsregelung denken und ich muss einen Spieler verwarnen, weil er mich aggressiv anläuft und 5 Minuten später macht er noch ein verwarnungswürdiges Foul und das Ganze passiert irgendwie nach 15 Minuten, dann spielt die Mannschaft die restliche Spielzeit in Unterzahl und das ist im modernen Fußball ganz oft halt einfach spielentscheidend. Ja. Ja. In allen anderen Sportarten gibt es natürlich noch eine Mannschaftsstrafe, in dem dann eine Zeitstrafe irgendwo noch dann mit dranhängt, aber am Ende ist dann die Gleichzahl wiederhergestellt und ich glaube, was die Fans wollen, ist, dass irgendwie die Spieler und die Mannschaften den Wettbewerb und das Spiel entscheiden und nicht immer, dass die Schiedsrichterentscheidungen so massiven Einfluss haben. Und deswegen ist auch beim Thema Handspiel, es gibt halt immer einen Strafstoß und ein Strafstoß führt zu über 70% zu einem Tor, was halt auch ganz oft spielentscheidend ist. Ne? Und wenn man dann sagt, ja, der kann aber gar nicht so richtig was dafür, weil er einen Arm ein bisschen zu weit draußen hatte und also ich finde, die Schiedsrichterentscheidungen haben eine unheimliche Tragweite und wenn man da irgendwo so ein bisschen Abmilderung schaffen könnte, das sind jetzt aber auch revolutionäre Regeländerungen, die man glaube ich nicht so einfach durchkriegt, aber wenn die Tragweite von Schiedsrichterentscheidungen nicht ganz so heftig sind, sind sie vielleicht auch nicht so extrem in der Diskussion.
Dann gibt es ja auch noch einen sehr prominenten Vorstoß, weil er einfach in vielen anderen Sportarten, unter anderem in meiner ehemaligen Sportart auch eben sehr gut funktioniert, nämlich das System der Challenge, der Team-Challenge. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass der Kapitän auf dem Platz eine Challenge stellen kann und dass eine Mannschaft eine Challenge verlieren kann, dass ein Trainer eine Challenge zieht. Wie blickst du auf diesen Vorschlag? Ich gebe zu, der ist auch sehr, 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 sehr weit weg, aber mich würde deine Einschätzung dazu interessieren.
Also ich bin fast dafür, das mal auszuprobieren. Einfach, um dann zu zeigen, dass es nichts bringt. Ich bin davor, also nicht, dass ich das den Trainern oder den Kapitänen nicht zutraue, überhaupt nicht, sondern es ändert an der Problematik nichts und es würde auch in Summe, es sind da ganz viele technische Fragen, die da gestellt werden müssen. Also ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Da ist eine Strafstoßsituation. Ich als Schiedsrichter pfeife nicht. So, und jetzt will die eine Mannschaft da einen Strafstoß haben. Dann ist die erste Frage, bis wann kann überhaupt so eine Challenge gezogen werden? Weil wir sind nicht im American Football, wo nach jedem Spielzug irgendwie 3 Minuten Pause ist, sondern das ist ein dynamisches Spiel. Jetzt kommt ein Kontergegenstoß. Bis wann muss der Trainer oder der Kapitän dann sagen, ich möchte das gechallenged haben? Üblicherweise, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich natürlich erstmal, bevor ich meine Challenge ziehe, eine Zeitlupe sehen wollen. So, aber die Zeitlupe sehe ich erst, wenn das Spiel unterbrochen ist. Also und dann brauche ich vielleicht noch eine zweite Zeitlupe. Und also das ist etwas, wo allein die Frage, wann kann und gechallenged werden, wann wird das Spiel unterbrochen und dann, was passiert eigentlich, wenn ich diesen Elfmeter mir dann anschaue, sage, ja, okay, ist ein Elfmeter, aber unmittelbar davor war ein Abseits. Ist dann die Challenge? Also es sind wirklich hunderte von Fragen, die sich damit öffnen, wenn man das wirklich regeltechnisch auch sauber implementieren möchte. Und ich glaube am Ende, wenn ich mir dann die Szene als Schiedsrichter angucke und sage, ja, okay, ist aber vielleicht für mich kein offensichtlicher Fehler, aber für den Trainer schon, dann wird es weiterhin die Diskussion
geben. Stress. Ja, also du hast nicht so das, also weil das, dass das weit weg ist, das ist mir schon klar, aber ich hätte vielleicht gedacht, dass du sagst, okay, dann ist so ein bisschen die Last von unserer Seite weg und das ist eher so die Captain-Trainer-Entscheidung.
Aber wenn ich dann, okay, dann sind die Challenge, sagen wir mal, verwirkt und in der letzten Minute kommt ein Oberwahnsinns-Handspiel im Strafraum oder irgendwie eine super klare rote Karte. Und dann hat keiner mehr eine Challenge, ich habe es falsch entschieden und dann wäre es der Buhmann, das bin ich trotzdem. Okay. Das ist, also ich glaube, dadurch, dass jede Szene ohnehin schon akribisch gecheckt wird, da ist der Videoassistent dran und wie gesagt, wenn es ein klarer und offensichtlicher Fehler ist, dann gucke ich es mir auch an. Vielleicht würde die Challenge nur dazu führen, dass manchmal vielleicht bei so einer 80-20 Entscheidung, wo der Videoassistent sich noch raushalten würde, wo ich dann aber dann sozusagen durch die Challenge zum Monitor gehe, wo ich dann sage, okay, die bessere Entscheidung ist dann doch die andere. Ja, dass es da mal zu einer Korrektur führt. Aber wie gesagt, da sind so viele technische Komponenten, wann kann wie gechallenged werden, unter welchen Bedingungen, was genau wird überprüft. Also das manchmal kann man auf, okay, ich möchte einen Elfmeter gechallenged haben für ein Handspiel und am Ende sehe ich, okay, da war gar kein Handspiel, aber da war ein Fußauftritt, zählt das dann auch? Also logischerweise würde es dann vielleicht, also es sind so viele Dinge, die man da klären müsste und ich glaube, dass die eher zu mehr Problemen führen und nicht zu mehr Gerechtigkeit.
Zweiter Vorschlag, jetzt ganz frisch von Thomas Hengen von Kaiserslautern geäußert, 2 Schiedsrichter auf dem Platz. Kenne ich auch aus meiner Sportart. Wie blickst du auf diesen Vorschlag?
Also ich glaube, dass Weiß ich nicht, ob das zu besseren Feldentscheidungen führt. Ich glaube, dass es im Handball funktioniert relativ gut, weil da die beiden Hauptschiedsrichter natürlich auch dann ihre, je nach wer gerade im Angriff ist, auch gewisse Aufgaben dann tauschen. Und die sind sehr, sehr lange zusammen. Die arbeiten immer als Tandem. Da ist das Thema Linie wieder so gefragt. Und wenn man da jetzt zwei Schiedsrichterpersönlichkeiten auf dem Platz hat, da kann die Linie des einen von der anderen abweichen. Und das ist schon wirklich, glaube ich, wichtig, dass es da eine Konsistenz gibt. Und wenn in der einen Hälfte so gepfiffen wird und in der anderen Hälfte so, das kann schon wirklich Probleme bereiten. Ich glaube nicht, dass das zu besserer auch, Schiedsrichterqualität
auch
wird.
Auch unter euch am Ende, unter den Schiedsrichtern. Ne? Also wird es dann wahrscheinlich deutlich problematischer, ja, ne, wenn man irgendwie unterschiedliche Auslegungen hat, auch auf dem Platz. Und am Ende bist du ja auch eins gegen eins, ne, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Ja. Wie ist das eigentlich auf dem Platz? Bist du Robert, bist du Herr Schröder oder bist du Schiri? Wie wirst du angesprochen?
Also die meisten Spieler duzen einen oder sagen halt Schiri. Mhm. Aber da bin ich komplett schmerzfrei. Also die manche nenne ich auch beim Vornamen, das kommt immer drauf an.
Aber ist es auch Digger oder ey, was geht, Kollege, was ist es? Also ist es ich frage so, weil in der ARD-Doku unparteiisch, ja, sieht man ja oder merkt man das erste Mal, dass die Sprache auf dem Platz derber ist, als ich sie mir vorgestellt habe. Unter den Spielern habe ich den Shit-Talk immer schon klar verortet, aber auch die Schiedsrichter sprechen deutlich, ja, ich würde mal sagen, derber auf dem Platz als jetzt du hier in dem Podcast zum Beispiel, habe ich das Gefühl. Ja. Wo sind da deine Grenzen?
Also ich sag mal so, das ist Fußballersprache. Also ich versuche da nicht irgendwie förmlich wie ein Beamter zu reden oder wie ein Politiker, sondern irgendwie die Sprache der Fußballer auszusprechen. Und da ist auch, dass du oder eben der Name der Spieler oder auch, dass die mich per Vornamen nennen, das ist absolut okay. Also darf auch mal ein bisschen derber gesprochen werden, halt ohne Beleidigung.
Also willst du mich verarschen, ist schon eine rote Karte oder?
Ah, geht dann schon ein bisschen in die Respektlosigkeit rein. Sag mal, ich habe immer viel Verständnis für Emotionen und auch bei sowas kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen weghören, aber das wäre schon am Rande der Respektlosigkeit. Wenn das dann noch mit einer gewissen Außenwirkung dabei ist und andere Spieler das mithören, dann würde ich schon sagen, okay, das ist eine gelbe Karte wert. Ja, das ist dann ein bisschen drüber.
Und jetzt bist du 2023 FIFA-Schiedsrichter geworden. Wie muss man sich das vorstellen? Ruft da Pierluigi Collina an und sagt, Robert, du bist es? Oder?
Ich glaube nicht, dass er mich kennt. nein, das läuft dann so, dass dann ein Anruf vom DFB kommt und dass man dann über die Nominierung informiert wird. Das war bei mir so, dass er auf dem Dienstag irgendwie, ich stand in der Küche, habe mir gerade einen Salat geschnibbelt und dann kam dieser Anruf. Also es ist dann auch nicht so, dass man irgendwie dann in dem Moment irgendwo eine große Party steigen lassen kann, sondern es ist irgendwie eigentlich ein recht stiller Moment so.
Ja, ist ja ein bisschen schade, weil ein Friedenspreis wird ja mit einer großen Skulptur von der FIFA überreicht, aber für FIFA-Schiedsrichter gibt es keine Plakette oder sowas?
Doch, es gibt dann das FIFA-Abzeichen, das kriegt man dann im Rahmen des Trainingslagers, das dann Anfang des Jahres stattfindet. Das ist dann auch vom DFB mit so einer kleinen internen Zeremonie mitgestaltet und dann bekommt man sein offizielles FIFA-Abzeichen und das ist dann so der Moment der offiziellen Verkündung.
Wie viel gute Beziehung gehört denn heute noch dazu, unter Schiedsrichtern, um ganz oben anzukommen?
Das muss ich sagen, das habe ich in meiner Karriere nie so wirklich erlebt, dass man irgendwie über Beziehungen zur nächsthöheren Spielklasse kommt, sondern natürlich ist es wichtig, dass man irgendwo auch einen guten Draht zu Kollegen oder auch zur Führung hat, dass man konstruktiv mit denen arbeitet. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwo einschleimen muss, um nach oben zu kommen. Sondern ich habe, wenn ich mal nicht aufgestiegen bin, natürlich war ich dann immer ein bisschen sauer, wenn ich eine gute Saison hatte. Ich glaube, mein Weg war dann immer so, dass ich geguckt habe, was kann ich noch an mir verbessern? Wo habe ich Einflussbereiche drauf, um es den Leuten noch schwerer zu machen, an mir vorbeizukommen? So war mein Ansatz. Das war, glaube ich, immer so, dass das mich nach vorne gebracht hat und am Ende auch bis nach ganz oben geführt hat.
Jetzt hast du 2025 wieder aufgehört. Das, was ich dazu gelesen habe, ist, dass dein Körper vielleicht es auch nicht mehr ganz so mitgemacht hat. Ist das so wie bei Fußballern, dass man dann sagt, ich muss hier an dieser Stelle ein bisschen kürzer treten? Oder wie? Und wie wird einem das auch kommuniziert? Ist das von der FIFA was kommt? Kommt das von dir, dass du sagst, oh, Belastung doch hoch? Oder?
Naja, also es war so, dass ich ja 2025 nach Achillessehnen-OP hatte, im Sommer dann oder im September und dann ein halbes Jahr lang oder über ein halbes Jahr, fast 9 Monate ausgefallen bin. Auch in einer Zeit, wo ich dann durchaus Spiele international bekommen hätte. wo es dann darum gegangen wäre, zu schauen, macht man nochmal einen Step nach oben oder nicht. Und dann auch jetzt im letzten Sommer auch nochmal 3 Monate oder 2,5 Monate verletzt war, wo ich dann auch in der Phase wahrscheinlich internationale Spiele bekommen hätte. Mhm. Und dann bin ich jetzt in einem Alter, wo dann wirklich auch die Frage ist, macht man da noch riesen Entwicklungsschritte oder ist das eher etwas, was dann zu einer zusätzlichen Belastung wird? Ja, und das ist schon so, dass diese internationalen Spiele echt viel Körner kosten, mit den Reisereien, entsprechendes Training und die Laufbelastung zusätzlich und dann diese Doppelbelastung mit Wochenende wieder. Das hat dazu geführt, dass meine Achillessehne und mein Fuß da nicht so richtig mitgemacht hat und ich dann auch gesagt habe, dass schaffe ich so nicht mehr und bin dann eher international jetzt auf der Videoassistentenschiene. Da bin ich auch viel unterwegs, war jetzt viel bei der UEFA in der Champions League, Europa League im Einsatz als VAR. Und das ist dann wiederum belastungssteuernd, dann durchaus angenehmer, Wochenende Spiele pfeifen, unter der Woche international VR. Mhm. Und das tut mir jetzt ganz gut und das scheint zu funktionieren.
Du bist ja sicher auch Fußballfan so, ne? Und auch mal Zuschauer. Wie schafft man das denn, auf dem Platz neben Weltstars kein Zuschauer zu werden, weil man so begeistert ist davon, dass ein Harry Kane neben einem steht?
Gut, also das ist entwickelt sich ja über die Jahre, dass man dann irgendwie da eine Schiedsrichterperspektive entwickelt und aber man ist schon so, dass der Fußball einen auch irgendwo noch Spaß macht, den anzuschauen. Also der DFB hat jetzt eine Kommunikation von einem meiner Spiele veröffentlicht, von dem Spiel Köln gegen Hoffenheim, wo der Ragnar Ache so ein Fallrückzieher-Tor gemacht hat. Und da hört man uns halt, wie man da emotional auch mitlebt und denkt, boah, was für ein geiles Tor. Ja, also das hat der DFB auch mal veröffentlicht, um zu zeigen, wir Schiedsrichter sind nicht nur diese Regelautomaten auf dem Platz, sondern sind auch emotional dabei und lieben den Fußball. Ja, jetzt nicht auf eine Mannschaft bezogen, sondern eben generell. Also das ist schon so, dass man da emotional auch das cool findet, wenn ein Spiel fair ist, wenn es hin und her geht, die Emotionalität der Fans da ist und coole Tore fallen. Wenn wir kein Thema sind, sondern die Spieler und dann ist das geil und auch cool Part dieses ganzen Events zu sein, ja, oder auf dem Platz zu stehen.
Die Kommunikation war auch lustig, weil es war im Prinzip wie auf der Tribüne, ne? Da kam so ein Ach du Scheiße, habt ihr das gesehen? Also es war schon.
Ja, absolut. Und dann habe ich noch zum VR gesagt, das kannst du nicht checken, das muss stehen bleiben. Also es war mit Spaß natürlich gemeint, aber da hofft man natürlich, dass man so ein Tor dann nicht wegen irgendwas zurücknehmen muss. Ja. Ne? Und das war zum Glück nicht so.
Was für eine Bude, hast du recht. Ja. Die 90 Minuten sind rum. 90 Minuten plus Mindestnachspielzeit heißt es ja heute. Ja. Was sind deine Rituale? Also du gehst zurück in die Kabine, machst die Tür zu und hoffst, dass keiner reinkommt und kommst erstmal runter oder ist eigentlich erstmal Tabula Rasa danach eine halbe Stunde angesagt?
Nee, also nach dem Spiel meinst du jetzt?
Genau.
Also wenn ich nach dem Spiel in die Kabine komme, ist erstmal so kurz mal mit dem Team nochmal abklatschen, so ein bisschen kurz für Revue passieren, je nachdem, was auch so passiert. Es gibt da Spiele, das ist ganz ruhig, da ist überhaupt nichts los, das ist wunderbar. Mhm. Und in manchen Spielen weiß man schon, da kommt noch mal was. Aber ich bin einer, der auch gerne den Spielern anbietet und auch den Trainern, wenn sie irgendwas haben, dass sie nach dem Spiel, wenn sie die Emotionen ein bisschen runtergefahren haben, wir Schiedsrichter auch, dass man dann sich nochmal austauscht. Ja, also ich finde das eigentlich total wichtig, dass biete das immer an, dass die Spieler reinkommen können, dass ich nochmal was erklären kann, dass ich mir auch ihre Sichtweise nochmal anhören kann, weil ich will nicht immer nur meine Sichtweise denen erzählen, sondern auch mal verstehen, wie sie über gewisse Situationen denken und das ist so ein wichtiger Austausch. Ja, das sind so Dinge, die ich anbiete. Manchmal wird es angenommen, manchmal eben nicht. Ansonsten, klar, geht der Blick auch relativ schnell aufs Handy, um zu wissen, war das alles okay? Ja. Was ist medial so los? Ja, und dann geht es in die Routine mit Duschen und dann irgendwann nach Hause.
Wie viele Leute schreiben dir nach so einem Bayern-Spiel?
Ja, tatsächlich ist nach dem Bayern-Spiel immer mehr, als wenn man andere Vereine pfeift, weil es einfach wesentlich strahlkräftiger ist. Aber es sind dann so vielleicht 5 bis 10,
was auch so passiert. Also noch ein Rahmen, den man beantworten kann.
Ja,
das ist ja gut. Wenn du deinen Kindern jetzt sagen müsstest, es gibt dieses eine Spiel von Papa, das guckt ihr euch mal an, weil das war mein bestes Spiel. Oder ist es dann Leipzig-Bayern, wenn man da den Peak sich anguckt?
Also Leipzig-Bayern ist schon halt, weil es einfach noch ein besonderes Spiel war mit dem Supercup. Mhm. Nee, es gibt jetzt kein so krasses Spiel, wo ich sage, würde ich jetzt noch meinen Kindern noch mal zeigen. Also ich glaube auch nicht, dass sie da Bock drauf hätten, das sich anzugucken in voller Länge, aber okay.
Oh, Papa schon wieder.
Ja, genau. Aber das Supercup ist schon, und das lief auch gut tatsächlich, es war wirklich ein gutes Spiel, auch mit vielen interessanten Szenen. Das ist so ein Highlight, was auf jeden Fall hängen geblieben ist.
Was ich ganz lustig fand und kurios, du bist beim DFB angestellt im technischen Support.
Ja, nicht ganz. Also das ist im Bereich der IT, ja. IT und Digitales heißt die Abteilung in der DFB GmbH. Und ich betreue da das so Applikationen, die Schiedsrichter-Applikationen des DFB-Netz. Also das DFB-Net ist ja ein Fußballmanagementsystem, was auch von der Kreisliga bis zur Bundesliga im Einsatz ist. Von der Spielplanung bis Spielbericht, Schiedsrichteransetzung, also die ganzen Applikationen. Und ich habe da eben diese ganzen Schiedsrichteranwendungen unter meinen Fittichen sozusagen.
Wie viele Schiedsrichter von euch, die auf dem Platz pfeifen, haben noch solche, ich nenne sie jetzt mal Zusatz, Rollen auch innerhalb des DFBs, weil das war mir so gar nicht bewusst, dass es das so gibt.
Also es ist ja im Prinzip mein Hauptjob beim DFB, alles das die Schiedsrichterei ist Selbstständigkeit und es gibt noch einige Schiedsrichter, die zumindest in Teilzeit auch noch arbeiten. Der eine oder andere ist Polizist, gibt der Frank Willenburg ist Lehrer beispielsweise. Also es gibt ein paar, die noch Teilzeit arbeiten. Aber manche machen auch Vollzeit nur noch Schiedsrichter, weil es ist natürlich auch gerade die internationalen Schiedsrichter, das ist natürlich mit Lehrgängen, Training, Spielanreisen und so weiter, ist natürlich enorm. Also ich kann auch Vollzeit nicht mehr arbeiten, sondern es war dann Teilzeit und jetzt bin ich in Elternzeit.
Du bist jetzt 40 Jahre alt, wenn ich das hier einmal sagen darf. Wir fühlen uns ja alle wie 30, auch wir sind es nicht mehr. Und das ist ja für Schiris vielleicht ein bisschen Spätsommer, sage ich mal. Ne? Also ein paar Jahre kommen noch dazu, wenn du willst und wenn der DFB wahrscheinlich will. Aber gibt es für dich da Ideen, wie es danach weitergehen soll? Wir hatten Markus Merk eben schon mal angesprochen. Der ist halt nochmal richtig aktiv als Aufsichtsrat zum FC Kaiserslautern gegangen. Ein ungewöhnlicher Weg vielleicht für einen Schiedsrichter. Was ist so ein großer Reiz nach der Karriere für dich?
Ja, es wird man dann sicherlich so in den nächsten Jahren mal schauen. Also klar habe ich die Backup-Möglichkeit mit dem DFB dort weiterzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie lange man die Rolle des Videoassistenten auch dann noch weiter ausführen kann. Ist ja auch etwas, was nach der aktiven Laufbahn durchaus noch weiter möglich ist. Da wird man sehen, ob man was im Schiedsrichterwesen noch weitermacht, ob das Beobachtungswesen ist oder ich mache auch gerne Vorträge über Entscheidungsmanagement und so weiter. Also das ist auch so etwas, was mir Spaß macht. Durchaus im Bereich was mit Medien kann ich mir auch vorstellen. Also das wird man so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, glaube ich, ganz gut sehen, welche Optionen sich da auftun. Da bin ich noch offen und recht kreativ.
Eine Sache würde mich abschließend noch interessieren. 96 hast du nie gepfiffen, darfst du wahrscheinlich nicht als jemand, der aus Hannover kommt.
Nur in Testspielen, in Freundesspielen, ja.
Genau, also offiziell gelistet ist es hier beim Transfermarkt nicht. Das heißt, 96 ist für dich gesperrt, weil du von hier kommst, genau. Weil du gesagt hast, das können wir nicht machen oder weil der DFB von sich aus
sagt? Nee, es ist immer die Heimatstadt, wo man herkommt sozusagen, ja. Die ist gesperrt sozusagen. Es war früher noch so, dass der ganze Landesverband, also da konnte ich in ganz Niedersachsen nicht pfeifen. Das ist mittlerweile seit Corona ein bisschen aufgehoben, aber es ist natürlich die Stadt, wo man herkommt und ich bin hier geboren. Ich habe auch für 96 früher gespielt, ein paar Jahre zusammen, sogar mit Per Mertesacker und dementsprechend ist Hannover für mich in Pflichtspielen, geht das nicht.
Vielen Dank dir auf jeden Fall hier für die Aufklärung. Ich hoffe, wir konnten auch nach draußen den Leuten so ein bisschen die Möglichkeit geben, sich Gedanken zu machen um das Schiedsrichtertum. Würdest du es empfehlen, heute noch Schiedsrichter zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich so, dass wenn man anfängt und im Bereich der Jugend oder im unteren Bereich der Herren ist es halt jetzt kein großer Verdienst, so wie jetzt in der Bundesliga, aber es ist natürlich etwas, was mich auch nie angetrieben hat, sondern es ist wirklich eine coole Kameradschaft in der Schiedsrichterei. Man ist Teil des Spiels, ja, man kann mit seinem Team viele Erlebnisse haben. Die Schiedsrichterei bietet da auch unheimlich viel für die Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist etwas, wo die Schiedsrichterei mega viel zu bieten hat. Und man hat eben natürlich auch, wenn man jung ist, die Chance auch bis nach ganz oben zu kommen, ja.
Cool. Und wenn man jetzt Schiedsrichter werden will nach diesem Gespräch, wo meldet man sich dann?
Also es gibt über die Website des NFVs die Möglichkeit zu gucken, wann die Lehrgänge in den jeweiligen Kreisen, wo man herkommt, stattfinden. Es sind mehrere im Jahr, die da angeboten werden. Und da kann man sich dann auch über den Verein, für den man jetzt vielleicht auch sogar noch spielt oder so, dann auch entsprechend bewerben. Die Lehrgänge sind kostenlos, die kann man dann besuchen und macht man die Lizenz und dann kann es auch schon losgehen.
Gibt es denn das Goodie noch, dass ich dann für wenig Geld auch in Stadion komme?
Für null sogar. Also ja, null. Es gibt, wenn man den Schiedsrichterausweis hat, da muss man ein paar Bedingungen erfüllt haben, Leistungsprüfung abgelegt haben, ab und zu mal zum Lehrgang auch oder so zu Lehrabenden gehen. Aber dann hat man einen Schiedsrichterausweis und mit dem kommt man dann auch umsonst ins Stadion rein. Habe ich als Schiedsrichter lange Jahre auch genutzt, um zu 96 zu gehen. Ja.
Sehr gut. Sehr gut. Was ist dein nächstes Spiel, was du pfeifst?
Ist bisher jetzt noch nicht angesetzt, weil die Länderspielpause jetzt ansteht. Das heißt, da kommt jetzt erst in einigen Tagen so die Info, was dann nach der Länderspielpause kommt. Ich hoffe, dass dann direkt wieder Bundesliga kommt. Ja.
Sehr gut. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für den Rest der Saison. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Bis bald mal. Ne?
Danke.
Ciao, ciao. Ciao.